Jetzt habe ich ihn.
Er ich heiße Paul Rosa, ich komme aus Ghana. Ich bin kein Prediger, ich bin kein ausgebildeter Prediger, sondern ich bin Laienmissionar. Meine Aufgabe ist, in Ghana mit meinem eigenen Volk Bibelstunde zu halten, dass die auch erkennen, wie schlimm Spiritismus ist. Ich bin nicht so geboren als Christ, wie hier so oft ist. Ich bin geboren zu einem Götzendienst. Und wie ich immer das erklärt, bei uns, wenn ein Kind ist geboren, das Kind wird getauft zu dieser Familie Gott. Und der Taufe ist nichts wie die Christen mit Wasser, sondern bei uns, es ist mit Blut. Das heißt, als Kind, der Vater schneidet mit Messer im Gesicht seine Unterschrift. Und darum habe ich hier diese zwei Narben. Und wenn das Blut kommt, er nimmt Blut vom Gesicht und gießt auf den Familiengott, dann man bekommt so schwarze Puder vom Familiengott in Wund rein. Das heißt, du bist getauft zu dieser Familie Gott und du darfst nie trennen. Du wirst diese Gott dienen, bis du stirbst. Und wenn du das trennst von diesem Götzendienst, wirst du bestraft. Also, als ich auf den Schule vom Kameraden das Gotteswort erkennen, habe ich mich gefreut, taufen lassen. Aber meine Eltern wollten nichts. Die haben mich vorgewarnt, dass es ist gegen das Prinzip des Gottesdienstes. Ich bin trotzdem getauft als Adventist. Und später bin ich in Deutschland gekommen. Das war 1977. So kurz ein Jahr später, trotzdem habe ich das Strafen bekommen. Darum habe ich ein Augen verliert. Ich war in Hamburg in Eppendorf Universitätskrankenhaus für ein Jahr lang. Und zum Schluss war ich blind am linken Augen. Mir wurde gesagt, ich werde die rechte Augen auch verlieren. So hat der Professor Doktor gesagt. Also die linke Augen muss raus, sonst ich verliere die rechte Augen.
Warum hast du dein linkes Auge verloren?
Das war so, ich habe Entzündung auf die Augen, bin ich zum Arzt gegangen, er hat gespritzt, bin ich ein Jahr lang auf die Station gewesen, aber trotzdem, die haben nichts geschafft. Und als ich im Krankenhaus war, habe ich Briefe von meinen Eltern erhalten, dass das ist die Strafe von die, dass ich nicht gehorsam zu die Familie Gottes. Also, die haben geschrieben, dass ich muss zurückkehren an meine alte Glauben, sonst ich werde beiden Augen verlieren. Und stell mal vor, damals war ich so 21, 22 und vom Wissenschaftler aus hat der Doktor gesagt, ich werde beiden Augen verlieren. Sonst, ich muss die linkes Auge rausnehmen und anstatt ein Glas rein. Mhm. Sonst dieselbe Krankheit wird auf die rechte. Und aus geistlich aus habe ich von meinen Eltern bekommen, dass ich werde beiden Augen verlieren. Also da war für mich sehr schlimm.
Das ist schrecklich, ne?
Ich habe gebetet, geweint, weil der Doktor hat mir zwei Wochen Zeit gegeben und viel gebetet. Also nach den zwei Wochen kam ich zu entschlossen, dass ich kehre nicht zurück zum Arzt für diese Operation und ich kehre nicht zurück zu meinen Elterns Glauben. Weil in Offenbarung 21 steht, dass wenn wir treu zu Ende, Gott wird uns auf die neue Erde, gibt es keine Krankheit. Also ich werde neue Augen bekommen. Dann habe ich mich entschlossen, treu zu bleiben bis Ende. Aber wie lange noch konnte ich noch sehen? Wusste ich nicht. Also ich habe schnell eine Bibel gekauft. Und ich wollte alles, was auf die Bibel, das Inhalt, im Kopf haben. mit einem Auge, wenn ich nichts mehr sehe, was sie im Kopf haben, kann niemand von mir wegnehmen. Also ich habe die Bibel von vorne bis hinten studiert, zu Hause in Hamburg. Dann habe ich angefangen von vorne bis hinten. Und ich habe die Bibel mehr als 7 Mal damals studiert und einzelne Bibelbuch übertragen. Also damals konnte ich die Bibel, die ganze Bibel auswendig. Ich brauche nichts zu gucken. Und danach habe ich angefangen in Hamburg Hausbesuch mit meinen Landsleuten dort. Und langsam entstand eine ganze Gemeinde in Hamburg. Die sind jetzt da mit ungefähr so 200. Damals war eine kleine, wir haben angefangen mit 8. Wir waren in Grendelberg, wo die Druckerei war. Und später waren wir 14, dann waren wir 16, dann sind wir zu Amtsmittel gekommen. Also, ich habe in Hamburg erwartet, dass unser Heiland wird kommen. Aber immer wieder kommt das, Paul, du bist in Deutschland, du wartest auf deine Heiland. Was ist mit deinen eigenen Leuten? Warum kehrst du nicht zurück und dort die Botschaft predigen? Es war für mich ein bisschen schwer, zurückzukehren, weil ich wollte nicht. Ich habe immer gesagt, bei uns ist so schlimm, der Satan arbeitet so offentlich. Hier, der Satan arbeitet so durch, wie Schlange, weißt du, man sieht das nicht, durch Fernseher, durch Musik, durch viele Sachen, dass man nicht zur Kenntnis ernimmt. Aber bei uns ist offen. Man sieht das, man hört das täglich. Und ich wollte nicht. Aber immer kommt dieser Text, das ist Matthäus 24, Vers 14, dass diese frohe Botschaft wird gepredigt, die ganze Welt als Zeugnis, bevor Joshua, unser Heiland, wird kommen. Offenbarung 14, die Drei-Engel-Botschaft, heißt, dass diese Botschaft soll gepredigt an alle Länder, Volk, Sprache und Stämme. Also, jemand muss diese Botschaft zu meinem Volk bringen. Und immer höre ich immer die Stimme wieder, Paul, du sollst hingehen und das Wort predigen. Also 1986 sind wir zurückgegangen und dort angefangen zu arbeiten. Und was ich in diese 24 Jahre Erfahrung bekomme, teile ich mit euch heute Abend und morgen. Also bevor wir weiterführen, ich möchte, wenn ihr mit einverstanden ist, dass wir knien, wenn das möglich ist, und beten. Unser großer Gott, Jahwe, wir kommen zu dir durch deinen Sohn, unser Heiland, Joshua, des Messias, dich zu loben und zu danken, dass du hast uns hierher geführt. Wir sind dankbar und wir übergeben uns in deine Hände. Lass deinen Geist rum um dieses Haus rumgehen. Beschütz und leite unsere heute Bibelstunde. Gib uns die richtige Wort und lass deinen Geist uns in Herz beruhigt, dass wir dich so gut kennen, dass am Ende diese Stunde, wir werden dich so nah zu dir kommen. Wir beten, falls wenn jemand unterwegs ist, bring ihm Heil zu uns, dass wir zusammen dein Wort betragen. Wir danken ihm durch deinen Sohn, Joshua, den Messias. Amen. Amen. Also, hier ist Margret, meine Frau. Wir haben bis jetzt nur 5 Kinder.
Wie viele wollt ihr noch?
Mein Vater hat 22 Kinder.
Und 22?
Ich liebe Kinder sehr. Ich wollte meinen Vater überholen. Aber ich habe nur 5.
Wie alt ist das Jüngste?
21.
21,
aha. Da bleibt das auch bei 5.
Genau. Also, heute es geht um Spiritismus, Okkultismus. Ich möchte, wenn ich etwas über ein Thema rede, ich gehe so ganz gründlich die ganze Bibel, vom Anfang an bis Ende. Was sagt Gott über dieses Thema? Wie kommt diese Okkult und dieses Spiritismus? Wo ist die Anfang? Wie geht das weiter? Was werde das Ende sein? Und ich möchte die Teil 1 vom Okkultismus, wenn wir erkennen, wie schlimm das ist. Letztes Jahr waren wir zusammen in Flensburg. Aha. Ich erinnere. Und ich habe gehört, Bruder Regal, es geht ihm nicht so gut. Wir werden zum Schluss für ihn beten und auch Bruder Jansen. Ihm geht auch nicht so gut. Also, Schwester, werdest du für mich meine Bibeltext lesen?
Soll ich das von da ablesen?
Ja, genau. Psalm 11, Vers 3.
Denn sie reißen den Grund um. Was sollte der Gerechte ausrichten?
Also, wenn es um Spiritismus geht, wie kann ich sicher sein, dass ich bin nichts verführt? Ein Haus ist gebaut auf ein Grundstück oder ein Fundament. Also, wenn so ist, dann ist ein Fundament sehr wichtig. Von wo oder von wo soll ich anfangen mit diesem Thema? Gott hat uns sein Buch gegeben und das ist die Bibel. Und das Bibel ist unser Fundament. Aus dem Bibel werden wir erkennen, die richtige Geist und die Dämonen. Da hat Gott uns die Erklärung gegeben. 1. Korinther 3, Vers 11.
Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jeschua, der Messias?
Also, wir haben nur ein Grundfest und das bleibt. Und das ist Gottes Wort. Jeschua ist unser Grundfundament. Aber wir sehen ihn heute nicht. Seine Worte haben wir. Und wenn wir das glaubt, wie er uns gesagt in Matthäus 7, diejenige, der das Wort hört und tue, und diejenige, der Wort hört und tue nichts, er hat dieses Beispiel so deutlich uns gegeben. Jetzt haben wir das Wort. Und das ist unsere Grundlage. Matthäus 16, Vers 18.
Aber auch ich sage dir, du bist Petrus. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Haders Pforten werden sie nicht überwältigen.
Also, das Wort Petrus. Uns ist gesagt, die Katholiken sagen, dass Christus hat seine Gemeinde gebaut auf Petrus. Und er ist der Fels. Aber mir, die Bibel sagt uns, dass auf diese, wo Christus seine Gemeinde baut, der Tod hat keine Macht über ihm. Aber wir wissen, dass Petrus ist gestorben. Er liegt nichts mehr. Christus ist gestorben, aber durch Auferstehung, der Vater hat ihn auferweckt. Also, das Fundament ist nicht Petrus, sondern was Jesus. Petrus gesagt. Du bist Christus, der Sohn, das lebendige Gott. 1. Korinther 10, Vers 4. Wer ist dieser Fels?
Und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war Jeschua.
Also so deutlich, dass Wir haben ein Fundament und der Fundament ist Yeshua. Römer 10, Vers 17. Aber wir sind ihm nicht, sondern wir haben seine Worte. Was schreibt Paulus über diese Worte?
Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort des Messias.
Also, wenn wir glauben, wie können wir glauben? Nur durch das Wort des Messias. Und das haben wir. Hebräer 4, Vers 12.
Denn das Wort Jahwe ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das ist durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes. Und ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnung des Herzens.
Also das Wort ist der Richter der Gedanken. Wie deine Gedanke ist, ob das richtig ist, kann man nur mit das Wort messen. Matthäus 7, Vers 24.
Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten, und stürmten gegen jenes Haus, und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten, und stießen an jenes Haus, und es fiel. Und sein Fall war groß.
Also, so deutlich hat er das Beispiel uns gegeben. Wenn das Wort Gottes zu uns komme, wir haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder das zu einnehmen, oder wir werfen das weg. Und das entschlossen, es ist so deutlich. Offenbarung 16, Vers 12 bis 16.
Und der Sechste goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat.
Wir wissen, dass Offenbarung 16, es geht um die sieben Plage. Und der sechste Engel gießt seine Schale in das Meer, in das Fluss Euphrat.
Und sein Wasser vertrocknete, damit der Weg der Könige von Sonnenaufgang her bereitet wurde. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, wie Frösche. Denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die ausziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises, sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Jahwes, des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande sehe. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch heißt Harmageddon.
Also, wenn wir es richtet, der sagte uns, dass Johannes sagte, er sah das aus dem Mund des Drache, aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falsche Prophet, kommt drei unrein Geister und die schauen so wie Frosche aus. Was das bedeutet? Das ist eine symbolische Sprache. Also Frosch, wie ist Frosch? Frosch fängt seine Boote mit der Zunge. Und niemand kann Frosch messen, wie lang der ist. Nur wenn er bei Tod kann man wissen, wie lang der ist. Also Frosch lebt in kaltem Wasser. Wenn man Frosche in heißes Wasser tut, der springt weg. Aber tut der Frosch in kaltem Wasser und lasst das in heißen Ofen drauf. Bis der das merkt, dass das Wasser heiß ist, dann ist er schon gestorben. Also, der Lüge, was Satan bringt, heutzutage, ist das. Er hat Männer, die gut reden kannst. Niemand kann diese verführt Irrtümer von vorne erkennen. Nur wenn der von Gott das offenbart. Also der Irrtümer, was Satan bringt, von vorne an, das schaut so aus, ob das Wahrheit ist. Bis man zu Ende geht, dann kann man erkennen, ich bin verführt. Denn es ist so spät. Schaust du mal, wie er das Adam und Eva langsam beigebracht, bis die erkennen, denn es war so spät. Und so ist das der Symbol mit Frosche. Man wird das nichts erkennen, bis das so spät ist. Und so ist das auch, dass die Irrtümer, die heutzutage kommen, von vorne an, das schaut so alles perfekt aus. Und man denkt nichts dran. Bis man erkennt, dass es so spät ist, dann kann man nichts zurückkommen. Also er sagte, diese drei Geister sind Dämonen. Und die tun Zeichen. Was machen die noch? Die gehen zu die Könige der ganzen Erdkreis. Was bedeutet das? Satan kämpft nichts mit einzelnen Personen, obwohl er tut das. Aber er versucht erstmal. Heutzutage, es geht um Organisation. Es geht um sogar in der Arbeit, wir haben so wie nennen das denn? Das ist so viele Organisationen.
Gewerkschaft,
genau. Also Satan arbeitet durch die Gewerkschaft, durch Organisation den Kopf. Und wenn er den Kopf hat, heute haben wir so viel Vertrauen an die Leitung. Und was uns die Leitung sagt, wir denken, das kommt von Gott. Schaust du mal beim Politiker. Leute, guckt, wenn es Wahl, die redet und redet und redet und habt ihr Anhänger. Aber nach den Leuten gewählt, was bekommen die? Also, er versucht, die ganze Welt ihn zu bekommen durch den Leitung. Und so ist uns so deutlich erklärt, dass er sieht aus zu den Königen in den ganzen Erdkreis. Und er versammelt diese Leute. Was ist sein Ziel? Ein Kampf gegen Gott. Also alles, was Gott gesagt, der wird umdrehen. Und das ist das Ziel. Also, Schesterweit schreibt etwas in der große Konflikt, das ist der Great Controversy, große Konflikt, Seite 589, Absatz 2, schreibt sie.
Durch die zwei großen Irrtümer, die Unsterblichkeit der Seele und die Heiligkeit des Sonntags, wird Satan das Volk unter seine Täuschungen bringen.
Also, heutzutage gibt es nur zwei Wege, dass der Satan so deutlich arbeitet. Zuerst ist die Unsterblichkeit der Seele. Und zweite ist die Heiligkeit des Sonntags. Die Unsterblichkeit der Seele ist das Fundament aller Spiritismus. Wenn eine Person stirbt, der liegt weiter. Wie viele Leute heutzutage nehmen Zeit mit den Toten zum Sprechen? Und das ist der Anfang vom Spiritismus. Sie schreibt weiter.
Aber in Wahrheit können sie doch gar nicht mit den Toten kommunizieren. Es sind doch eigentlich nur Dämonen, die dann antworten.
Ja, du sagst in Wahrheit. Hat ja. Satan in Wahrheit schon wieder auf diese Welt gearbeitet?
Nein.
Also, alles, was Satan tue, ist scheinbar. Man denkt, ich spreche mit den Toten. Bei uns ist es so deutlich, dass du gehst zu einem Medizinmann und sagst, meine Mutter ist vor 3 Jahren gestorben. Wenn ich jetzt gehe zu Hause zu einem Medizinmann und Hörpriester und sagte, ich möchte mit meiner Mutter sprechen, er macht seine Hokuspokus. Ja, dann ruft er meine Mutti. Kommt der Seele, meine Mutti steht, meine Mutti da. Er sendet nur eine Baumwolle zwischen uns. Ich höre meine Mutter sprechen. Die Stimme, genau. Die Zeichen, jeder Person hat so ein bisschen, wie er spricht und wie er macht. Genau. Genau. Und meine Mutter wird mir alles erzählen, was in unserer Familie schon passiert, was jetzt noch passiert und was in Zukunft wird passiert. Und die Leute glauben das, dass ich habe mit meiner Mutter gesprochen. Aber in Wirklichkeit ist der Dämon, dass die das machen. Die tun Zeichen, uns zu verführen. Und Schwester Weid schreibt,
während jener den Grund für den Spiritismus legt, schafft dieser ein Band der Übereinstimmung mit Rom.
Also, Unsterblichkeit der Seele ist die Fundament vom Spiritismus. Und Sonntaggesetz oder Sonntagheiligung bringt die Leute zu Rom. Wie macht er das? Heutzutage alle Wege geht nach Rom. Sie schreibt weiter.
Die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die Ersten sein, die ihre Hände über den Abgrund ausstrecken, um die Hand des Spiritismus zu erfassen. Sie werden über die Kluft hinüberreichen zum Handschlag mit der römischen Macht. Und unter dem Einfluss dieser dreifachen Verbindung wird jenes Land den Fußstapfen Roms folgen und die Gewissensrechte mit Füßen treten.
So deutlich, dass mit diesen zwei Wege, Spiritismus, der Unsterblichkeit der Seele und Sonntagheiligung, wird alle ganze Welt nach Rom schauen. Also, alle Wege geht nach Rom. Schwester Weiß schreibt, dass diese drei verschiedenen Wege, das ist zuerst der Dämon aus dem Drache, aus das Tier und falscher Prophet wird die ganze Welt vereinen. Und als ich mich das geforscht, es war für mich so ein Wunder. Heutzutage, bei uns ist so, dass früher gab so viele Hausgötter, Götzendienst. Heutzutage gibt es die viele Charismatiker und die Pfingstengemeinde überall. Aber das ist nur ein Modell von was wir früher gehabt haben. Es ist nur ein Modell. Und jetzt kommen die Prediger und die Bischöfe, die Zeichen tun. Schwester Weiß schreibt in das Buch Darkness Before Dawn, die Spiritismus wird so ähnlich wie Christentum. Und sie schreibt, dass es wäre so schwer für einfacher Mensch das zu erkennen, unterscheiden, was Spiritismus ist oder was vom Gottes Geist ist. Weil diese Geister wird in der Gemeinde wirken. Und durch Ausschuss, durch unser Verband, durch Generalkonferenz. Und wenn die Kopf in sich hat, dann fließt die Irrtümer von dort. Sie schreibt, dass der Spiritismus hat große Kraft, Menschen zu verführen. Heutzutage, alle schreien, hier ist der Weg. Hier ist der Weg. Satan hat sich geändert und er macht alles heutzutage wie neue, modern. Warum gibt es heutzutage Mega-Churches? Früher war Adventgemeinde in jedem Dorf so ein kleine 2-5 Leute. Aber heutzutage, die schließen alle diese kleine Gemeinde aus. Wir müssen alle nach Flensburg oder egal, Rendsburg. Und da ist die große Gemeinde. Warum?
So groß ist sie nun auch nicht in Flensburg.
Nee, das ist nur ein Beispiel. Das ist nur ein geht vom Adventgemeinde und geht zu der anderen Gemeinde. Jetzt, die möchte, dass ein Platz, wo jetzt viele Leute sind. Es gibt eine Gemeinde, die mit 20.000 Gemeinde liegt. Und wenn du da bist, dann sagt man, es ist schön, weil die Musik alles sehr, sehr gut ist. Aber du persönlich kannst du nichts davon bekommen. Er sagt uns, sie schreibt, dass Satan wird uns erscheinen wie ein Engel das Licht. Und durch den Spiritismus werde er viele Wunder tun. Heutzutage braucht nur eine Prediger die Hand hoch. Dann kommt Kraft und Leute fällt runter.
Was ist das für ein Phänomen denn?
Kann man ja von Benny Hinn.
Ja.
Genau, Benny Hinn. Der Avakos.
Das ist Hypnose, was Benny Hinn macht.
Genau. Und heute, wie viele Leute glauben an dieses System? Die Kranke wird geheilt, so schreibt sie. Und es wird so viel Wunder tun, dass man kann nur sagen, diese Wunder kommen von Gott. Weil diese Geister, die werden Bibel benutzen. Die zitiert Bibel. Und die wird durch den Gemeinde. Früher, die haben durch unsere Familie Götzendienst gearbeitet. Jetzt, die Arbeit durch die Gemeinde. Und ihre Arbeit wird man akzeptiert, als das kommt von Gott. So schrecklich ist das. Wie ist der Anfang vom Spiritismus? 1. Mose 2, Vers 16.
Und Gott, Jahwe, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben.
Und der Teufel kommt und sagt Eva.
Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennet Gutes und Böses.
Also mit dieser Lüge hat er drei große Lüge vorgebracht. Zuerst sagt er, keineswegs wird ihr sterben. Und heute, was sagt die ganze Welt? Bei uns zu Hause, meine Eltern sagt, wenn eine Person stirbt, der Körper wird begraben, aber in uns wohnt eine Seele. Diese Seele kommt raus und fliegt überall. Obwohl du bist tot, du bist noch am Leben. Und das ist Naturreligion. Und ich habe mich geforscht. Was glauben die Reinkarnation? Die glauben, dass wenn du stirbst, du kommst wieder 7-mal auf diese Erde. Du kommst wie ein Mensch oder ein Tier. Darum, wenn du in der Nahost reisen, da viele sind Vegetarier, wie Hinduismus oder Hare Krishna und so. Viele sind Vegetarier. Warum? Meine Frau stirbt und sie kommt wieder wie ein Kuh. Und ich schlag das Kuh und esse. Das heißt, ich habe meine Frau gegessen. Dadurch, die essen keine Fleisch. Weil die glauben, dass die Menschen, die sterben, die kommen wieder. 7-mal, dann bist du perfekt wie Gott. Und wenn du stirbst, die 7. Mal, kehrst du zu Vater im Himmel.
Kannst du das nochmal wiederholen mit dem Vegetarier?
Diese Religion, ihr Standpunkt ist, dass Wenn ein Person stirbt, der kommt wieder. Wieder wie ein Mensch oder wie ein Tier. Und ich möchte nicht meine Mutter, der gestorben ist, essen als Fleisch. Darum, die esst kein Fleisch. Aber wir Adventisten, das ist nicht unser Standpunkt. Unser Standpunkt ist, dass vom Anfang an hat Gott uns kein Fleisch gegeben als Essen. Damals von Adam bis Noah. Die Leute haben bis 900 Jahre gelebt. Seit der Sintflut hat Gott uns Fleisch gegeben. Und als wir angefangen Fleisch zu essen, unsere Jahre sind von 900 Noah bis
120.
Bis 175 Abraham. Dann hat David in der Psalm geschrieben, dass heutzutage es ist nur 70. Wenn das Höchste ist 80, danach ist alles schlimm. Also man sieht, dass seit Menschen angefangen Fleisch zu essen, unser Lebenslang ist gekürzt und es gibt noch so viel Krankheit. Sehr viel Krankheit.
Obwohl das nicht der einzigste Punkt ist, weswegen die Menschen nicht mehr so alt werden, ne?
Nein. Ich sagte, dazu ist, dass viele Adventisten sind Vegetarier. Ich rede nur um diesen Punkt.
Die sind ja nicht Vegetarier, weil sie glauben, wenn sie ein Tier essen, essen sie ein Vorfahren. Das glauben sie ja nicht.
Nein. Wie die andere.
Es wird zu gerne Steak.
Also, die zweite Punkt. Diese Lüge ist, dass euer Augen wird aufgetan werden. Und heute, viele Leute behaupten, die sieht mehr als wir. Beispiel die Wahrsagerin. Wir waren in München, Oktoberfest. Waren wir in München. Dann sind wir hingegangen. Meine kleine Tochter, damals war sie ungefähr so 15. Und wir sind durch den Fest gegangen. Auf einem Platz war ein Kiosk. Ich weiß nicht, was Kiosk ist. Und es war so ein Schlange. Leute stehen in Reihe. Dann fragt meine Tochter, ja, Papa, was ist hier drin? Lass uns hingehen, zu gucken. Ich lese vor der Wahrsagerin. Ich sagte, nein, wir können nichts hingehen. Warum nichts? Wieso geht die andere hin? Sagte, das ist genau wie bei uns zu Hause. Die Leute gehen, ihre Zukunft zu fragen. Und sie war so erschrocken und sagte, hier auch machen die Leute so. Sagte, ja, der Satan ist überall, den Menschen zu verführen. Und diese Wahrsagerin, die gucken in ihre Hände oder in Kristallball und kann ihre Zukunft sagen. Das ist der Lüge vom Satans, dass ihr Augen wird aufgetan. Ihr werdet viel mehr sehen wie normale Menschen. Und die dritte Lüge, was er uns gesagt hat, dass ihr werdet sein wie Gott. Wie ist Gott? In Johannes 4, Vers 24, die Bibel sagt uns, dass Gott ist Geist. Und jeder, der Gott anbeten soll, ihm anbeten in Geist und in Wahrheit. Also wenn Gott ist Geist und ich sterbe und ich werde auch Geist, dann bin ich wie Gott. Also seit diese Lüge, als er da gebracht, hat er immer verdreht, dass wenn ein Person stirbt, der lebt weiter. Der ist wie Gott. Und ich habe mich geforscht. Was glauben die Hare Krishna? Die Hare Krishna glauben, dass wenn ein Person stirbt, der ist nur vom Körper gestorben, er trennt sich vom Körper und Seele. Der Seele liegt immer weiter, aber der Körper wird begraben. Also die Hare Krishna glauben, dass wir werden nicht wirklich sterben, sondern wir werden nur halb tot. Was glauben der Krishna? Die Krishna glauben, dass wenn ein Person stirbt, der lebt weiter. Und das steht in diesem Buch so deutlich. Was glauben die Hindu? Die Hindu glauben, dass die Körper ist nichts, sondern der Geist, das ist der Seele, die in uns wohnt. Und darum machen die jedes Jahr ein Fest.
Dann gehen sie über heiße Steine.
Genau. Weil der Körper ist nicht zu verbrauchen.
Und diese attraktiven Piercings. Ne?
Genau. Bei uns, es gab einen Medizinmann, wenn er unter den Kraft des Geist, er tanzt in Feuer. Die machen Feuer mit Holz, es brennt, denn er springt in Feuer und tanzt in Feuer. Zum Schluss, er ist in Feuer verbrannt. Der Satan, der lügt uns vor. Was glauben die Buddhisten? Buddhisten glauben, dass wenn du stirbst, du bist am Leben. Darum, wenn eine Person stirbt, der wird verbrannt, der Asche wird in Wasser, flüssiger Wasser gestreut. Das heißt, du bist überall auf dieser Erde. Körperlich und geistlich, du bist überall. Was glauben Evolution? Evolution sagte uns, dass Anfang waren wir wie ein Affe. Aber 10.000 und viele Jahre sind wir ausgewandert bis Menschlichkeit. Also, wie geht das weiter? Das hat keiner uns das gesagt. Dass der Mensch wird immer wieder leben. Was glauben die Muslims? Bald waren die in Mekka, in Saudi-Arabien. Und dort, hier dieses schwarze Stein, hier ist alle Menschen, die geht so rum und betet.
Die steinigen doch Satan da, oder?
Genau.
Symbolisch.
Ne? Ja. Hier ist der schwarze Stein. Und was glauben die Muslimen? Die Muslimen glauben am Allah. Und ihr Glauben ist, dass wenn eine Person stirbt, der wird wieder auferweckt. Genau wie wir glauben. Aber inzwischen, was glauben die? Die haben ein Buch der Resurrection, die Auferstehung. Und drin steht so deutlich, dass wenn eine Person stirbt, bevor eine Person stirbt, wenn er ein Gotteskind ist, kommen zwei Engel vom Himmel neben ihm. Und wenn er stirbt, sofort die Grab, das Seele und bringt die Seele zu Gott in den Himmel. Und wenn die auf Himmeltür kommen, die klopfen am Himmeltür und die Engel, die am Wach sind, fragen, wer ist da? Und die sagen, ah, wir bringen die Seele vom Ute. Oh, die gucken im Buch, Ute's Name steht im Buch das Leben. Die öffnen das Tor und die zwei Engel bringen dich zu Gott. Der Vater sagt, ich danke dir, meine Tochter, du hast mich gedient. Geh wieder in dein Grab, warte bis Joshua wiederkommt. Und tatsächlich, die Muslimen glauben, dass Gott wird Christus wieder hier schicken. Nicht Mohammed, sondern Christus. Das steht deutlich in ihrem Koran. Mhm. Denn diese zwei Engel bringen dich wieder in dein Grab. Wenn du kommst in den Grab, du Seele vereinigt sich mit dem Fleisch. Dann bist du auferweckt. Aber du kommst nichts raus auf den Grab, du bleibst im Grab. Dann kommt ein Stuhl vom Himmel im Grab. Du sitzt dran. Dann kommt diese Frage. Als du in der Welt warst, wer war dein Gott? Wenn du sagte, Allah war mein Gott, hast du die erste Prüfung bestanden. Was war deine Religion? Meine Religion war Islam. Wer war dein Prophet? Und du sagst, Mohammed, der Gesandt von Allah. Dann hast du den Text bestanden. In diesem Moment wird Aroma aus Himmel zu dir kommen. Dein Grab wird so weit geöffnet und Teppich vom Himmel wird zu dir kommen. Du wirst lebendige Leben in deinem Grab. Bis der Wiederkunft Christi. Also, die Muslimen glauben, dass wenn du stirbst, du lebst weiter. Die Unsterblichkeit der Seele, egal welche Religion du gehst, findet man das. Die glauben, wenn ein gottlöser Mensch stirbt, bevor du stirbst, kommen zwei hässliche Engel und die graben deine Seele und bringen nach Himmel.
Das ist aber auch im Christentum noch weit verbreitet, ne? Dass die Menschen glauben, dass sie halt schon bei Gott sind, wenn sie sterben.
Genauso. Und am Tür klopfen das Engel und die sagt, wer ist da? Ah, wir bringen die Seele von Paulosei. Der guckt in die Buch rein und sagt, ah, Paulosei war schlimm. Da kommt nichts in den Himmel rein. Also, was machen die? Die bringt meine Seele unter Himmel. Da ist ein Glas. Dann von diesem Glas werde ich Gott sehen und er wird mit mir sprechen. Sagt der Paul, was hast du getan? Ich habe dir alle Möglichkeiten gegeben, aber du hast mich nichts gedient. Nun ist uns Schluss. Geh wieder in dein Grab. Dann schicken die mich wieder in Grab. Meine Seele und Körper wird vereint. Kommt ein Stuhl vom Feuer, dann werde ich drauf sitzen. Und die fragt mich, als du in Welt war, was hast du getan? Wer war dein Gott? Dann werde ich sagen, ja, mein Gott war Fußball, Sport. Wer war dein Prophet oder Religion? Fußball. Wer war dein Prophet? Rummenigge. Oder wie die heutzutage Ballack oder die famous Fußballer. Also, dann hast du die Prüfung nichts bestanden. In dem Moment, dein Grab wird enger und enger. Du wirst gepresst, dass deine Rippen immer wieder schmelzen. Dann kommt die Strahlung vom Hölle. Das Feuer wird geöffnet. Und du wirst gekühlt, die Tag und Nacht.
Aber das ist doch eine verdrehte Sache. Das steht doch gar nicht im Wort.
Ja, das ist das Arbeit von Satan. Er hat den Kopf von jeder Organisation begriffen. Und er hat diese Botschaft gegeben. Warum sagt die alle dieselbe, fast dieselbe? Es mag sein, es Muslim dreht das bisschen so, aber die Endstufe ist das, wenn du stirbst, du bist noch am Leben. Und das sagt jeder. Und das ist die Anfang vom Spiritismus. Also, was glauben die Baha'i? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Wir kennen auch einige, ja.
Ja, die lesen viele Bücher vom Siebentags-Adventisten. Die glauben, dass prophetische Aussagen von Daniel 9 über 2300 Tag und Nacht. Die glauben an 1844, diese prophetische Auslegung bis 1844. Wir sagen, dass 1844 ist Jesus in die Allerheiligste reingegangen. Und da glauben die, dass 1844 ist, Gott hat uns einen Prophet auf diese Erde gegeben. Und der Prophet heißt Baha'i, Baha'u'llah. Und er ist in Iran geboren. Er schreibt Bücher und viele Sachen. Und in Ghana, als die, haben die Leute, die in der Universität als Professor, die gehen zu dieser Religion. War der sagte, der Welt geht nicht zu Ende, sondern es wird so alles geändert, dass der Menschen auf einmal wird so gut. Das Eden, was damals verloren, wird neu gebaut und so wird aussieht. Wir werden friedlich hier leben, niemand wird sterben. Also die Leute, die schon gestorben, was wird passiert? Die schreiben, Immortality. Is that the end of everything for us? No. The Baha'i faith teaches that death is not the end. It is only the beginning. Die fragen, ist Tod die Ende für uns? Nein. Die glauben, Tod ist die Anfang unserer Leben. Wenn jemand stirbt, death is the beginning of our spiritual journey towards God. It is a rebirth, a spiritual rebirth. Tod ist der Anfang unserer Reise von dieser Erde nach Himmel. Und wenn jemand stirbt, die sind nicht traurig. Beispiel, wenn meine Frau stirbt, ich weiß, dass sie kehrt wieder zu Vater. Warum soll ich traurig sein? Ich soll glücklich sein, weil ich weiß, dass sie ist dort. Und das ist die große Lüge, dass Satan überall verbreitet. Die schreiben, dass diese Seele von dieser gestorbenen Person kommt nichts wieder zu dieser Erde in eine materielle Form. Die kommt in geistlich, aber nichts als eine Person. Und die Herr Krishna glauben, dass du kommst wieder wie eine Person oder ein Tier. Egal, was die glaubst. Aber Hauptsache ist, dass wenn du stirbst, du lebst weiter. Death is a spiritual rebirth for each of us. Let us therefore be prepared to welcome the message of joy when it may knock at your door. Wenn eine Person bei dir in Haus stirbt, das ist eine Botschaft, das glücklich. Du sollst nicht traurig sein. Vater geht wieder zu Vater. Und wir werden später kommen. Was glauben die Mormonen?
Wir haben so viel Mist.
Die Mormonen glauben, die haben ihre eigene Bibel und die benutzen auch unsere Bibel auch. Die glauben, dass das Erlösungsplan, es ist Gott Absicht so gemacht, dass Adam und Eva sollen sündigen, dass wir sterben. Und wenn wir sterben, wir kehren zurück zu Gott. Where would I go after this life? Wenn ich sterbe, wo kehre ich zu? Meine Körper wird begraben, aber meine Seele geht zu einem Ort. Das ist ein geistlicher Ort, wo die Seele von alle gestorben sind da. Die wohnt da und tut ihre Arbeit dort. So deutlich, die erklärt das für uns, dass wenn jemand stirbt, der stirbt, aber in Wirklichkeit er lebt. Die haben diesen Plan gemacht, der Pre-Earth Life. Bevor ich hier auf diese Erde geboren, ich war am Leben. Und das glaubten meine Eltern auch. Bevor ich geboren, ich war am Leben. Also ich bin geboren hier und ich sterbe. Was passiert? Mein Körper wird begraben, aber meine Seele geht in geistlicher Welt. Wenn Christus wiederkommt, meine Seele und mein Körper wird vereint. Dann kommt die Auferweckung.
Und das Gericht.
Dann das Gericht. Dann wird der Menschheit zu Dritter geteilt. Der sehr Gute wird mit Gott im Himmel leben. Die Mittler wird auf die neue Erde. Und die nicht so gut wird auf diese Erde.
Steht nicht in der Bibel.
Ja. Ich rede nicht vom Bibel.
Das ist das Interessante.
Ich rede nichts vom Bibel. Ich rede vom Mormon. Ich komme zur Bibel. Aber hab ein bisschen Geduld. Ich möchte dir erklären, wie Offenbarung 16 diese drei unreinen Geister, die Dämon ist, die gehen überall auf diese Erdkreis, die Könige, und bringt ihr Lüge, Irrtümer. Mhm. Und wenn man das so betrachtet, dann kann man sehen, wie schlimm das ist. Also, was glauben die Ägypten? Die glauben selbst, dass wenn eine Person stirbt, der liebt. Darum haben wir damals die Pyramide gebaut für ihre Königen, Pharao. Mhm. Dass wenn ein Pharao stirbt, der liebt, der wird die Leiche wird mit erbarmt, dass sie nicht so schnell
einbalsamiert.
Ja. Dann die Pyramide, wenn die baut, geht ungefähr so 300 Menschen rein, bevor die Pfeiler wird kaputt gemacht. Dann kommt das auf die Erde. Ihr bleibt drinnen und ihr sterbt mit dem König. Ihr werdet verhungert und gestorben. Weil der König soll nichts alleine reisen. Der braucht ungefähr 300 Leute mit ihm, Frauen und Männer mit ihm zu gehen.
Hätten dann zwei gereicht?
Nein. Damals. Und aber was glauben die Afrikaner?
Ist bei den Wikingern auch so gewesen, dass das ganze Haus mitgegangen ist. Wenn genau. Ein Wikinger gestorben ist, dann ist dann die Frau und die Mägde und die Knechte.
Alles mit.
Alles mit, das Pferd und die Kuh und alles mit.
Ja, aber der König darf nichts alleine reisen. Was glauben die Afrikaner? Wir glauben, dass wenn ein Person stirbt, der lebt weiter. Darum jedes Jahr macht meine Eltern ein Fest für die Toten. Die werden Essen gebracht, die werden Wein gebracht und die redet mit den Toten. Und dieses Fest ist ein großes Fest. Wir glauben, dass wenn eine Person stirbt, der lebt weiter. Wir waren in einem Dorf, wir haben dort Gottes Wort gepredigt. Damals war dieser Mann noch am Leben. Der war König in diesem Dorf.
Der ist noch am Leben?
Nein, der ist gestorben.
Ach so.
Afrika, es ist so schade, dass durch Spiritismus, wir werden immer arm und arm und arme. Hier, der König, alle diese Sachen sind echt Gold. Ghana sitzt auf Gold. Darum früher heißt Ghana Goldkuss. Ja, wir haben genug Gold. Die ganze Welt, die, wo Gold so viel ist, ist in Ghana. Aber wir sind sehr arm. Warum? War bei uns zu Hause, meine Eltern haben Gold, das steht, aber niemand darf das nehmen. Bevor du das bekommst, das muss die Geister dir Genehmigung geben. Und die verlangt so viele Sachen, dass du kannst nichts tun. Also du lässt das leben. Als wir da waren, haben wir über Tote gesprochen. Wir haben erklärt, was die Bibel sagt, wenn ein Person stirbt, der ist nichts mehr da. Wir haben alles erklärt. Er hat uns in seinen Palast eingeladen und wir haben mit ihm über dieses Thema geführt. Nach 21 Tagen, als wir wieder von diesem Dorf gehen, hat er mit uns gebetet und sagte, ich glaube, was ihr sagt, aber ich habe ein Problem. Ich kann nichts öffentlich so sagen, dass ich glaube. Und ich kann euer Glauben nichts üben, sonst die werden mir beibringen. Bei uns, wir glauben was anders als euch. Und 3 Jahre später ist er gestorben. Wir waren zu Hause, als die Älteste kam und sagte, er hat in seine Testamente geschrieben, dass wir sollen ihn beerdigen. Normaler wir glauben, dass ein König stirbt nichts. Und wenn die ein König beerdigt, die haben so viele Rituale, weil die müssen seine Körper und Seele für immer trennen. Und es gibt so viele Rituale. Aber er schreibt, dass wir sollen ihn beerdigen. Wir sind hingegangen. Und dort bei uns, wenn ein Person stirbt, dann ist der Hölle los. Wenn ein Kind ist geboren, das feiert keiner. Aber wenn eine Person stirbt, die glauben, dass jeder soll einen Abschied geben, dann kommt die Musik, die Trommel. Die werden Trommel und wird getanzt. So werden die Geister vertrieben vom Körper. So glauben die. Und heutzutage, was sieht man? Die Musik kommt in die Gemeinde langsam. Das Tanz kommt in die Gemeinde langsam. Und Menschen merken das nicht. Heute wird man gesagt, ja, die Jugend, dass die Jugend nichts draußen geht, lass uns die Disco in die Gemeinde bringen. Und denk dran, diese 3 unreinen Geister ist wie Frosch. Die kommen langsam in die Gemeinde rein, dass niemand erkennen. Man muss aufpassen, dass Musik kommt langsam und wird getrommelt, wird getanzt, die Jünger, alt. Und als wir da waren, es geht um das Buch. die Bibel, das, was ich hier habe. Mhm. Was hat Gott gesagt? Wir haben eine Stunde, eineinhalb Stunden lang das erklärt, was die Bibel sagt. Dass der Mensch ist geformt durch Erde und Atmen von Gott. Wir sind lebendige Seele, nichts, dass eine Seele wohnt in mir. Wenn ich sterbe, ich bin nichts mehr da. Bis die Auferstehung. Wir haben das erklärt und die Leute haben Fragen gestellt. Wir haben immer Fragen beantwortet und das tue ich immer wieder. Es steht geschrieben, was Gott gesagt hat. Ich versuche nichts mit meinen eigenen Worten, das zu erklären. Immer, es steht geschrieben. Dann haben wir mit den Leuten gebetet und die Leiche beerdigt. Warum erzähle ich euch alles dieses? Es geht um Spiritismus. Okkultismus, wie schlimm das ist. Bei uns, wenn ich bin ein armer Mann, ich möchte reich sein. Was hat der Teufel zu Joshua gesagt in Matthäus 4? Er sagte, wenn du für mich bürgen, ich gebe dir die ganze Reichtum. Wenn ich reich sein möchte, gehe ich zu einem Medizinmann und sagte, ich möchte reich sein. Er guckt in seine Wasser und sagte, du kannst reich sein, aber unter einer Bedingung. Was ist das? Kannst du einen Menschen umbringen? Wenn du das kannst, kannst du reich sein. Ja, ich kann das machen. Er guckt in Wasser, er macht seine Hokus Pokus. Er macht das, dann er lädt dich an, du guckst in Wasser und es auf einmal kommt ein Bild in diese Wasser. Jemand, du ihn so gerne liebst. Es kann deine Frau sein, dein Sohn, deine Tochter, deine Mutti, Vater, Neffe, egal. Jemand, du so gerne liebst, kommt in das Bild, in das Wasser. Und er sagte, ich verlange das Kopf und Blut von dieser Person. Wenn du das mitbringen kannst, werdest du reich. Die Leute gehen und schneiden mit Messer oder Axt den Kopf, bringen Kopf und Blut und in 2 Jahren wird er so reich sein, dass du wird nie das glaubst. Hier ist ein Mann, er wollte reich sein. Er hat seinen Neffekopf geschnitten. Er wollte Kopf und Blut zu Medizinmann bringen. Aber er hat kein Blut. Die Polizei hat ihn erfasst. Er sitzt jetzt im Gefängnis. Er sagte, er ist meine einzige Neffe. Aber er hat das getan. Den Rest hat er hier begraben. Warum tut er das? Dieser Mann hat seinen Bruder umgebracht. Warum? Weil er möchte reich sein. Bevor er das Kopf geschnitten hat, hat ihm so viel verletzt, weil es gab Kämpfe, bevor er das getan hat. Mein einziger Bruder habe ihm Kopf geschnitten. Er wollte reich sein. Warum tut ihr das? Die glauben, dass wenn ich meine Neffe oder meine Frau umbringe, ich tut ihm einen guten Tag. Warum? Weil wenn eine Person stirbt, seine Seele ist frei. Der braucht nichts mehr reisen nach Hamburg mit Fahrkarte. Der kann nur so reisen. Also wenn ich ihn umbringe, ich helfe ihm, dass der sie frei überall läuft. Und ich werde reich. Und wenn ich reich bin, ich kann arme Leute helfen. Aber wenn die reich sind, die denkt nichts am armen Leute. Mhm. Dann ist vorbei.
Mhm. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie dadurch reich werden, wenn sie jemand umgebracht haben.
Vielleicht kannst du nicht vorstellen, aber das ist die Tatsache.
Das hatte ich auch schon von einer Bekannten gehört, einer Arbeitskollegin, die eine Afrikanerin ist. Mhm. Die hat auch gesagt, das war bei ihr im Dorf, ich glaube, das war sogar ihr eigener Bruder, der hat sowas gemacht. Und der ist stinkreich geworden, von einem Jahr aufs nächste. Der hat im Nu Besitztümer und Reichtümer gehabt, ohne Ende. Die einzige Bedingung war, er erreicht das 40. Lebensjahr nicht. Und das ist auch passiert, er ist 5 Minuten vorher
gestorben. Genau so. Wenn du das Reichtum bekommst.
Aber wenn er so komisch glaubt, dann denkt er ja auch, er ist dann frei und er lebt ja sowieso weiter.
Ja, ja.
Wenn du das Reichtum bekommst, dann kommt die Bedingung. Du kannst nur 5 Jahre leben mit deinem Reichtum. Oder 10 Jahre.
Gut,
aber jedes Jahr musst du ein Opfer geben.
Und
wir Personen umbringen. Es ist so grausam.
Ich war auch sehr erschreckt, als sie mir das erzählt hat. Ich konnte es gar nicht glauben.
Lass mal stecken. Es ist genug. Ja. Das reicht. Das brauchst du nicht ausbauen.
Ja.
Das andere ist besser, dass man das ausbaut.
Also, wir haben erkannt, dass Schwester Weiß schreibt, dass alle diese Dämonen, die, die Bibel glauben, die geht jetzt zur Gemeinde, zur Kirche und die akzeptiert die falsche Prophet. Meine Frage ist das, warum macht Papst heutzutage eine Ökumene mit der ganzen Weltreligion? Er trifft die verschiedenen Leitungen. 1993 war Papst in Afrika. Er trifft die Hauptsitz, das Voodoo. Voodoo ist die Hauptsitz aller bösen Geister in Afrika. Und Papst macht ein Ökumene mit dem. Kannst du vorstellen? Er macht Ökumene mit allen Osten-Religionen, die Haupte. Warum macht er das? Weil die Katholiken selbst glauben an die Unsterblichkeit der Seele. Maria Erscheinung. Heute ist Maria in Sarajevo, der nächste Tag in Spanien. Jetzt Maria erscheint sich fast jeden Monat in Afrika. Und Leute reisen dort, Maria zu gucken. Weil dieselbe Geist wirkt überall. Diese Geister scheint so aus wie eine echte. Aber wie die Bibel sagt, der Satan ist wie ein Löwe, der sucht und sucht. Wer gibt uns Leben? Die Bibel sagt uns deutlich, dass 1. Timotheus 6, Vers 15 und 16. Kannst du lesen?
Die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen.
Also, meine Bibel sagte mir, dass es gibt nur ein Wesen, der alleine Unsterblichkeit hat.
Gott.
Wer kann nicht sterben? So deutlich. Hm. 1. Johannes 5, Vers 26. Joshua sagte uns,
denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat auch er dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst.
Also der Vater gibt der Sohn Leben. Johannes 17, Vers 3.
Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jeschua, der Messias, erkennen.
Also wenn ich Leben haben möchte, dann soll ich den Vater und Sohn erkennen. Aber bei uns zu Hause, ich brauche den Vater und Sohn nicht zu kennen. Wenn ich sterbe, ich werde weiter leben. Wo kommt das Leben? Der Vater alleine besitzt der Quelle das Leben. Er gibt uns das Leben durch den Sohn. Und wenn ich den Sohn kenne, werde ich Leben bekommen. Wenn ich den Sohn nichts kenne, werde ich nichts Leben bekommen. Aber in alle Religionen heißt das, ob ich den Sohn kenne oder nicht, ich werde weiterleben. Was ist eine Seele? Meine Eltern sagten mir, dass eine Seele ist eine Person, der in mir lebt. Aber meine Bibel sagt in 1. Mose 2, Vers 7.
Da machte Gott Jahwe den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Oden des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen.
Also zwei Sachen, wenn die zusammen ist, das heißt die Erde und das Oden, wenn das zusammen ist, dann du bekommst eine lebendige Seele. Nichts, dass ich habe eine Seele in mir. Gott hat nichts eine Seele in der Person reingeworfen, sondern er hat Oden gebläst. Also der Mensch besitzt auf Erde und ein lebendiger Oden. Dann bist du eine lebendige Seele. Nicht nur der Mensch, sondern auch das Vieh. Was sagt die Bibel in 1. Mose 7, 21 bis 23?
Da kam alles Fleisch um, das sich auf der Erde regte. Alles an Vögeln und an Vieh und an Tieren und an allem Gewimmel, das auf der Erde wimmelte. Und alle Menschen, alles starb. In dessen Nase ein Hauch von Lebensodem war, von allem, was auf dem trockenen Land lebte.
Also, in der Sintflut ist es nur der Menschen gestorben, sondern alle Wesen, die Odem in der Nase hat, das Vieh, alle, die sind gestorben. Und Moses schreibt weiter:
So löschte Jahwe alles Bestehende aus, das auf der Fläche des Erdbodens war. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Und die wurden von der Erde ausgelöscht. Nur Noah blieb übrig. Und das, was mit ihm in der Arche war.
Also, heutzutage, es gibt so viel Prediger in der Pfingstgemeinde oder in der charismatischen Gemeinde, die sagen, wenn du stirbst, deine Seele geht sofort in den Himmel. Die benutzen das Beispiel, als Joshua auf Kreuz war, er sagte eine Diebe, heute willst du mit mir in Paradies. Und die glauben, dass wenn du stirbst, du wirst sofort in den Himmel. Er sagte, nein, wenn du stirbst, du gehst nichts in den Himmel. Und er sagte mir, nein, die Bibel sagt, du gehst sofort in den Himmel. Und er sagte, dann musst du mir diesen Text erklären. In Prediger 3, Vers 19 bis 21. Was steht da?
Denn das Geschick der Menschenkinder und das Geschick des Viehs, sie haben ja ein und dasselbe Geschick. Ist dies, wie diese sterben, so stirbt jenes. Und einem Oden haben sie alle. Und einen Vorzug des Menschen vor dem Vieh gibt es nicht. Denn alles ist Nichtigkeit. Alles geht an einem Ort. Alles ist aus dem Staub geworden. Und alles kehrt zum Staub zurück. Wer kennt den Oden der Menschenkinder? Ob er nach oben steigt? Und den Oden des Viehs, ob er nach unten zur Erde hinabfährt.
Also ich frage diese Prediger. Gott sagte uns, dass der Schicksal, das Mensch und das Vieh, ist dieselbe. Wir haben dieselbe Oden. Wenn du meinst, eine Person, der stirbt und deine Seele geht in den Himmel, wo geht die Seele von das Tier? Hat Salomon damals gefragt. Und niemand bis heute hat gesagt, Tiere geht nie in den Himmel. Und wenn wir alle in 1. Mose 2, Menschen kommen aus Erde und Oden und die Tiere auch von Erde und Oden. Also gibt es keinen Unterschied. Und wenn ein Tier stirbt, niemand sagt, er lebt weiter. Warum soll der Menschen weiter leben, wenn der stirbt? Hiob 27, Vers 3 und 4.
Ja, Solange noch irgendetwas von meinem Atem in mir ist und Gottes Hauch in meiner Nase.
Das heißt, wenn der Gottes Hauch in der Nase ist, dann ist er ein lebendiger Mensch. Aber wenn das nichts mehr da ist, dann ist er gestorben.
Wenn meine Lippen Unrecht reden und wenn meine Zunge Trug ausspricht.
Psalm 115, Vers 17.
Die Toten werden dich, Jahwe, nicht loben. Keiner, der hinunterfährt in die Stille.
Es ist nicht möglich. Was ist ein Seele? Kann ein Seele sterben? Meine Eltern sagten nein. Der Seele lebt weiter. Aber wenn ich die Bibel gucke, der Seele sterben. In Hesekiel 18, Vers 4.
Siehe, alle Seelen gehören mir, wie die Seele des Vaters, so auch die Seele des Sohnes. Sie gehören mir. Die Seele, die sündigt, sie allein soll sterben.
Und Vers 18 heißt das so deutlich.
Die Seele, die sündigt, sie soll sterben.
Meine Frage ist das, was glauben die Adventisten? Glauben wir, dass wenn eine Person stirbt, der lebt noch? Oder wenn eine Person stirbt, der ist gestorben? Mhm. Meine Frage ist, als Christus gestorben, war er durchgestorben oder war er nur ein halber?
Nein, er war tot.
Jesaja 53, Vers 12 sagte uns, dass er war tot. Lesen wir.
Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan.
Also Isaiah sagte uns deutlich und Matthäus 27, Vers 50 sagte uns, dass er ist wirklich gestorben.
Jeschua aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf.
Wie ist das möglich, für Gottes Sohn zu sterben? Dieses Thema hat viel tief drin, weil heutzutage hört man, dass es ist unmöglich, für Gottes Sohn zu sterben. Wie ist das möglich? Bevor er auf diese Erde gekommen, es ist uns so deutlich gesagt, dass in Philipper 2, Vers 7.
Sondern er entäußerte sich selbst und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen.
Also wenn die Bibel sagt, er entäußert sich, was bedeutet das? Was hat er leer gemacht? Zuerst, Gott ist omnipotent. Das heißt, Gott hat alle Kraft, alle er ist allmächtig. Wenn wir Johannes 5, Vers 19 lesen, als Jeschua hier war, er hat diese Magnet. Lesen wir.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun. Alles, was er den Vater tun sieht, denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn.
Das heißt, er hat nicht diese Allmacht, als er hier war.
Ich kann nichts von mir selbst tun.
Vers 30 sagt das deutlich. Johannes 1, Vers 11, Vers 11. Gott ist überall. Diese fünf Punkte trennt Gott vom Menschen aus. Gott hat alle Macht. Er ist überall. Aber als Jeschua hier war, er konnte nicht überall sein, auf einmal. Er sagt selbst in Johannes 11, Vers 11.
Dies sprach er, und danach sagt er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke.
Das war, er war nichts da, jetzt gehe er hin. Vers 15.
Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt, aber lasst uns zu ihm gehen.
So deutlich, das heißt, er war nicht da. Lesen wir weiter. Gott weiß alles. Gott weiß alles. Aber Lukas 2, Vers 52 sagt uns, dass als er hier war, er konnte nichts alles wissen. Er hat zugenommen in Weisheit.
Und Jeschua nahm an Weisheit und Alter und Gunst bei Jahwe und den Menschen.
Und Markus 13, Vers 32.
Von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater.
Das heißt, als er hier war, hatte er nichts alle Wissen. Hebräer 5, Vers 8 und 9 sagt er, er hat gelernt. Wie kann ein Mann, der alle Wissen hat, lernt?
Und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und voll.
Und er sagte, Gott hat Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit kann niemand das sehen. Aber als Joshua hier war, er hat keine Herrlichkeit, dass wir an ihn finden können. Johannes 17, Vers 5.
Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.
So deutlich sieht man, dass der Vater hat alleine die Unsterblichkeit. Und als er hier war, er hat auch genau wie der Mensch, er ist gestorben, weil er Mensch war. Aber was glauben die Katholiken? Hier haben die in die große Katechismus, die schreiben, kannst du lesen?
Abgestiegen zu der Hölle, am dritten Tag wieder auferstanden von den Toten. Wohin ging die Seele Christi nach seinem Tode? Die Seele Christi stieg unmittelbar nach seinem Tod in die Vorhölle hinab, das heißt in jenem Ort, wo die Seelen der verstorbenen Gerechten waren und die Zeit ihrer Erlösung erwarteten.
Frage 110.
Was geschah am dritten Tag nach dem Tode Jeschua? Am Morgen des dritten Tages nach seinem Tode vereinigte Jesu seinen Seelen wieder mit seinem Leib und stand durch eigene Kraft aus dem verschlossenen Grab glorreich auf.
Ist das biblisch?
No.
Das ist katholisch. Also, 1964 kam ein Buch aus USA in Deutschland hier. Und das Buch heißt Schlüsse zum Bibel. Jesus Christus, unsere einzige Hoffnung. Seite 14 und 15 stand diese drauf.
Was zeigt, dass in Jesu Gott und Mensch verbunden waren? Dieser ist nach seiner menschlichen Natur aus Davids Nachkommenschaft hervorgegangen, aber erwiesen als Sohn Gottes in Macht nach dem Geist der Heiligkeit, Kraft seiner Auferstehung von den Toten. Die Geburt durch eine menschliche Mutter zeigt, dass er Mensch war. Die Auferstehung aus eigener Kraft erhob er sich wieder aus dem Grabe, zeigt, dass er Gott war.
Stimmt das?
Nein.
Da muss ich eine Frage stellen. Was ist mit der Aussage, wo Jesus sagt, reiß diesen Tempel nieder und ich werde ihn in drei Tagen aufbauen? Und dann schreibt Johannes, er sprach aber von seinem Leib, also dass er getötet wurde. Das würde ja damit übereinstimmen, oder?
Ja, aber die Frage ist, dass wo in der Bibel steht, dass er stand von seiner eigenen Kraft. Es gibt 24 Texte in der Bibel, dass der Vater hat ihn auferweckt. Es gibt keine einzige Text in der Bibel, das heißt, dass er ist auferweckt durch seine eigene Kraft.
Sondern durch die, die er aus dem Vater bezogen hat.
Ja. Wenn wir glauben, dass er ist von seiner eigenen Kraft auferweckt, dann war er nichts tot.
Er war nicht tot.
Dann gehen wir wieder auf was meine Eltern glauben. Unsterblichkeit der Seele. Dass als Christus gestorben, er war am Leben. Und er hat sich selbst auferweckt. Diese Lüge, was meine Eltern gebracht, geht jetzt überall in alle Gemeinschaft, in alle Kirche, in alle Religionen. Und langsam kommt in Adventgemeinde auf. Aber Menschen passen nichts auf. Das ist das Symbol von Frosche. Man sieht das zu schnell. Und wenn das wirklich ist, dass wenn er gestorben, er ist wiedergekommen durch seine eigene Kraft. Das bedeutet, dass er war nichts tot. Eine tote Person kann nichts was tun. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 15, dass wenn Christus wirklich nicht gestorben, dann können wir unseren Glauben vergessen.
Dann ist alles umsonst.
Dann ist alles umsonst. Und das ist die Anfang der Spiritismus, das in unsere Gemeinde kommt. Es ist so furchtbar. Morgen werden wir über die gesamte Spiritismus in die ganze Welt betrachten. Und ihr werdet erkennen, dass es so furchtbar ist. Wenn wir über Hexerei reden, was sagt die Bibel dazu? Wieso besitzen Leute böse Geister? Wie ist das? Wenn eine böse Geister besitzt, was können wir für diese Person tun? Schrecklich. Was hat Gott uns vorgesagt? Werden wir alle betrachten. Wenn jemand eine Frage hat, kann er das Ruhe das stellen. Aber was schreibt Schwester White über dieses Thema?
Jesus sagte zu Maria, höre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Als er seine Augen am Kreuz im Tode schloss, ging seine Seele nicht sofort in den Himmel, wie viele glauben. Wie sollte sein Wort sonst wahr sein? Ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Der Geist Jesu schlief im Grab mit seinem Leib und schwang sich nicht zum Himmel auf, um dort ein vom Leibe getrenntes Dasein zu führen und hinunterzublicken auf die trauernden Jünger, die den Körper einbalsamierten, dem die Seele entflohen war. Der Geist Jesu schlief im Grab mit seinem Leibe. Alles, was das Leben und den Verstand Jesu umfasste, blieb mit seinem Leib im Grab. Und als er hervorkam, war er ein ganzer Mensch. Er musste nicht erst seinen Geist aus dem Himmel herabrufen. Er hatte Macht, sein Leben zu lassen und es wieder zu nehmen.
Also, so deutlich. Aber heutzutage wird uns in der Gemeinde gesagt, dass weil er Gott ist, Gott kann nichts sterben. Also die versuchen, mit der Dreieinigkeit zu sagen, dass wenn Jesus wirklich Gott ist, Gott kann nichts sterben. Also seine Menschlichkeit ist gestorben, aber seine Göttlichkeit war am Leben. Das heißt, wenn er gestorben war, war er am Leben. Aber das kann nichts sein. Das ist wieder heidisch. Das ist Spiritismus. Entweder er war tot oder er war halb tot.
Er war ganz tot.
Dann kann er nichts am Leben sein. Ich bedanke euch für heute Abend. Morgen, wenn der unser großer Gott Jahwe uns noch am Leben erhalten, werden wir zusammen um 20 Uhr. Können wir früher oder 20 Uhr gehen?
Wie ist es mit euch? Mögt ihr hier früher kommen?
Ich kann.
So, halb.
Halb acht.
Halb acht.
Okay.
Dann lasst uns zusammen beten.